Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 6. März und ich freue mich, dass ihr auch wieder reinhört und heute mit uns weiterlest. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Neues Leben und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Mose, die Kapitel 6 und 7. Gesetze bezüglich der Gottgeweihten. Dann sprach der Herr zu Mose: Sprich zu den Israeliten und gib ihnen folgende Anweisungen. Wenn jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, ein Gelübde ablegt, sich dem Herrn auf besondere Weise zu weihen, soll er auf Wein und andere alkoholische Getränke verzichten. Er soll keinen Wein oder Branntweinessig zu sich nehmen, keinen Traubensaft trinken und keine Trauben oder Rosinen essen. Solange er durch sein Gelübde gebunden ist, darf er nichts verzehren, das vom Weinstock stammt, nicht einmal die Kerne oder die Haut von Trauben. Er soll sich während der Zeit seines Gelübdes das Haar nicht schneiden. Bis die Zeit abgelaufen ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und deshalb soll er sein Haar wachsen lassen. Während der gesamten Zeit seines Gelübdes für den Herrn darf er sich keinem Toten nähern. Selbst wenn es sich bei dem Toten um seinen eigenen Vater, seine Mutter, seinen Bruder oder seine Schwester handelt, darf er sich ihretwegen nicht verunreinigen, denn er ist dem Herrn geweiht. Und während der Zeit seiner Weihe ist er heilig für den Herrn. Sollte sein geweihter Kopf trotzdem verunreinigt werden, weil ein Mensch neben ihm unerwartet stirbt, muss er seinen Kopf am 7. Tag, dem Tag seiner Reinigung, kahl scheren. Am 8. Tag soll er dem Priester 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben zum Eingang des Zeltes Gottes bringen. Der Priester soll den einen Vogel als Sündopfer und den anderen als Brandopfer darbringen. Auf diese Weise soll er Wiedergutmachung für den Gottgeweihten schaffen, weil er wegen des Toten Schuld auf sich geladen hat. Der Gottgeweihte soll sich noch am selben Tag erneut dem Herrn weihen. Weil er sich in der Zeit seiner besonderen Weihe verunreinigt hat, zählen die vergangenen Tage nicht mehr. Er muss die Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, von diesem Tag an noch einmal ganz einhalten und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen. Für das Ende der Zeit, in der er sich mir besonders geweiht hat, gelten folgende Anweisungen. Man soll ihn zum Eingang des Zeltes Gottes bringen. Und er soll dem Herrn folgende Opfer bringen: ein fehlerloses, einjähriges, männliches Lamm als Brandopfer, ein fehlerloses, einjähriges, weibliches Lamm als Sündopfer und einen fehlerlosen Widder als Friedensopfer. Einen Korb mit ungesäuertem Backwerk, Kuchen aus besonders feinem, mit Öl vermischtem Mehl und mit Öl bestrichene Fladen, sowie das dazugehörige Speiseopfer und die vorgeschriebenen Trankopfer. All diese Opfer soll der Priester dem Herrn bringen und das Sündopfer sowie das Brandopfer durchführen. Den Widder soll er dem Herrn als Friedensopfer bringen, zusammen mit dem Korb ungesäuerter Backwaren. Außerdem soll er das dazugehörige Speise- und Trankopfer darbringen. Dann soll der Gottgeweihte seinen geweihten Kopf am Eingang des Zeltes Gottes scheren und das Haar auf das Feuer unter dem Friedensopfer legen. Der Priester soll einen ungesäuerten Kuchen und einen ungesäuerten Brotfladen aus dem Korb nehmen und beides zusammen mit der gekochten Schulter des Widders dem Gottgeweihten in die Hände legen, nachdem dieser sein geweihtes Haar geschoren hat. Danach soll der Priester die Gaben vor dem Herrn in einer symbolischen Opferhandlung hin und her schwingen. Sie sind dem Herrn geweiht und stehen dem Priester zu, genauso wie das Brust- und das Schenkelstück. Anschließend darf der Gottgeweihte wieder Wein trinken. Dieses Gesetz gilt für den Gottgeweihten, der dem Herrn ein Gelübde abgelegt hat. Wegen seines Gelübdes muss er dem Herrn die oben genannte Opfergabe bringen. Was er sich darüber hinaus noch leisten kann, ist freiwillig. Wenn er jedoch eine zusätzliche Gabe gelobt hat, muss er seinen Gelübden nachkommen, so wie es das Gesetz der Weihe verlangt. Der priesterliche Segen. Dann sprach der Herr zu Mose: Sag Aaron und seinen Söhnen Folgendes. Segnet die Israeliten mit diesem Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. Die Einsetzungsopfer. Als Mose das Zelt Gottes errichtet und es mitsamt den dazugehörigen Geräten sowie dem Altar und seinen Geräten gesalbt und geweiht hatte, brachten die Stammesfürsten Israels, die führenden Männer, die auch die Zählung durchgeführt hatten, zusammen 6 Planwagen und 12 Rinder als Opfergaben für den Herrn, einen Wagen für 2 Stammesfürsten und ein Rind für einen und brachten sie vor das Zelt Gottes. Dann sprach der Herr zu Mose: Nimm ihre Geschenke an, sie sollen für den Dienst am Zelt Gottes eingesetzt werden. Gib sie den Leviten, je nachdem, was für Aufgaben sie haben. Da nahm Mose die Wagen und die Tiere und gab sie den Leviten. Den Gerschonitern gab er 2 Wagen und 4 Rinder, so wie es für ihre Arbeit erforderlich war. Den Meraritern teilte er 4 Wagen und 8 Rinder zu, so wie es für ihre Arbeit notwendig war, die sie unter der Leitung Itamars, des Sohns des Priesters Aaron, ausübten. Den Kehatitern dagegen gab er keinen Wagen und keine Rinder, weil ihre Männer die heiligen Gegenstände des Zeltes Gottes auf ihren Schultern tragen sollten. Außerdem brachten die Anführer Gaben für die Einweihung des Altars, als dieser gesalbt wurde. Alle brachten ihre Gaben vor den Altar. Da befahl der Herr Mose: Jeden Tag soll einer der Anführer seine Gabe für die Einweihung des Altars bringen. Am ersten Tag brachte Nachschon, der Sohn Amminadabs und Fürst des Stammes Juda, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Nachschon, der Sohn des Amminadab, brachte. Am zweiten Tag brachte Netanel, der Sohn Zuas und Fürst des Stammes Issachar, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Netanel, der Sohn des Zua, brachte. Am dritten Tag brachte Eliab, der Sohn Helons und Fürst des Stammes Sebulon, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Eliab, der Sohn des Helon, brachte. Am vierten Tag brachte Elizur, der Sohn Shedeurs und Fürst des Stammes Ruben, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Elizur, der Sohn des Shedeurs, brachte. Am fünften Tag brachte Shelumiel, der Sohn zu Rishadais und Fürst des Stammes Simeon, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Schilumiel, der Sohn des Zurishaddai, brachte. Am 6. Tag brachte Eljasaph, der Sohn Deguels und Fürst des Stammes Gad, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Eljasaph, der Sohn des Deguel, brachte. Am 7. Tag brachte Elishama, der Sohn Amihuds und Fürst des Stammes Ephraim, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Elishama, der Sohn des Amihud, brachte. Am 8. Tag brachte Gamliel, der Sohn Pedazurs und Fürst des Stammes Manasse, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Gamliel, der Sohn des Pedazur, brachte. Am 9. Tag brachte Abidan, der Sohn Gidonis und Fürst des Stammes Benjamin, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Abidan, der Sohn des Gidoni, brachte. Am 10. Tag brachte Ahieser, der Sohn Amishadais und Fürst des Stammes Dan, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Ahieser, der Sohn des Amishadai, brachte. Am 11. Tag brachte Pagiel, der Sohn Ochrans und Fürst des Stammes Asser, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein 1-jähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 1-jährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Pagiel, der Sohn des Ochran, brachte. Am 12. Tag brachte Ahira, der Sohn Enans und Fürst des Stammes Naphtali, seine Gabe. Sie bestand aus einer 130 Schekel schweren silbernen Schüssel und einer 70 Schekel schweren silbernen Opferschale nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide waren mit feinem Mehl gefüllt, das mit Öl vermischt und zum Speiseopfer bestimmt war. Außerdem brachte er ein goldenes Gefäß, das 10 Schekel schwer und mit Weihrauch gefüllt war. Er brachte einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, sowie 2 Rinder, 5 Widder, 5 Ziegenböcke und 5 einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Das war die Gabe, die Ahira, der Sohn des Enan, brachte. Das waren die Gaben, welche die israelitischen Fürsten anlässlich der Salbung des Altars brachten: 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Opferschalen und 12 goldene Räuchergefäße. Jede silberne Schüssel wog 130 Schekel und jede Opferschale 70 Schekel. Alle zusammen wogen 2400 Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums. Dazu 12 goldene Gefäße. Jedes von ihnen war 10 Schekel schwer nach dem Gewicht des Heiligtums und mit Weihrauch gefüllt. Das Gesamtgewicht der goldenen Gefäße betrug 120 Schekel. Alles in allem brachten sie 12 Stiere, 12 Widder und 12 einjährige Lämmer für die Brandopfer, zusammen mit den dazugehörenden Speiseopfern. Dazu 12 Ziegenböcke für das Sündopfer. Außerdem brachten sie 24 junge Stiere, 60 Widder, 60 Ziegenböcke und 60 einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Das waren die Gaben für den Altar, nachdem er gesalbt worden war. Jedes Mal, wenn Mose in das Zelt Gottes ging, um mit dem Herrn zu reden, hörte er die Stimme von der Deckplatte her, die auf der Bundeslade ruhte, und zwar von dem Raum zwischen den beiden Cherubim. Auf diese Weise sprach der Herr zu ihm. Matthäus 22, die Verse 1 bis 33. Das Gleichnis vom großen Festmahl. Jesus erzählte ihnen noch viele andere Gleichnisse, um ihnen das Reich Gottes begreiflich zu machen. Er sagte: Man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Viele Gäste waren eingeladen, und als alles fertig war, schickte er seinen Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen. Doch keiner wollte kommen. Also schickte er andere Diener, die ihnen sagen sollten: Das Festmahl ist angerichtet und das beste Fleisch wurde dafür gebraten. Alles ist bereit, beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte. Wieder andere packten die Boten und misshandelten sie. Einige von ihnen töteten sie sogar. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus. Sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Und zu seinen Dienern sagte er: Das Hochzeitsmahl ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen, und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. »Mein Freund«, fragte er ihn, »wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein, wie es sich für eine Hochzeit gehört?« Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern: »Fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt.« Steuern für den Kaiser. Da kamen die Pharisäer zusammen, um einen Komplott zu schmieden. Sie wollten Jesus zu einer Äußerung verleiten, die ihnen einen Vorwand liefern würde, ihn unter Anklage zu stellen. Sie beschlossen, einige ihrer Schüler zusammen mit Anhängern des Herodes zu ihm zu schicken und ihm folgende Frage zu stellen: »Meister, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lehrst Gottes Weg ohne jede Furcht, auch nicht vor Menschen. Du lässt dich von niemandem beeinflussen und bevorzugst niemanden. Nun sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen?« Doch Jesus durchschaute ihre böse Absicht und sagte: »Ihr Heuchler, warum versucht ihr, mich mit euren Fangfragen in eine Falle zu locken? zeigt mir eine römische Münze, mit der die Steuern zu bezahlen sind. Als sie ihm die Münze reichten, fragte er sie, wessen Bild und Titel sind hier eingeprägt? Das Bild und der Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte er, dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Seine Antwort machte sie sprachlos und sie gingen weg. Gespräch über die Auferstehung. Am selben Tag meldeten sich einige Sadduzäer zu Wort. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Sie stellten ihm folgende Frage. Meister, Mose hat gesagt, wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und ein Kind mit ihr haben. Dieses Kind soll dann der Erbe des verstorbenen Bruders sein. Nun waren da 7 Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos, also heiratete der zweite Bruder die Witwe. Auch dieser Bruder starb kinderlos und der nächste Bruder heiratete die Frau. So ging es immer weiter, bis alle 7 Brüder mit ihr verheiratet gewesen waren. Schließlich starb auch sie. Nun sage uns, wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein? Denn sie war ja mit allen 7 verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt und auch nicht die Macht Gottes. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu der Frage, ob es überhaupt eine Auferstehung der Toten gibt. Habt ihr nie in der Schrift davon gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagte Gott, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also ist er der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Als die Menschen das hörten, waren sie tief beeindruckt von seinen Worten. Psalm 49. Für den Chorleiter, ein Psalm der Nachkommen Korachs. Hört zu, ihr Völker, horcht auf, ihr Menschen. Vornehme oder einfache Menschen, Reiche oder Arme, hört alle zu. Denn meine Worte sind weise und meine Gedanken sind verständlich. Aufmerksam lausche ich vielen Sprüchen und löse Rätsel bei Harfenklang. Warum sollte ich mich fürchten, wenn schlimme Zeiten kommen und Feinde mich umzingeln? Sie vertrauen auf ihren großen Besitz und geben mit ihrem Reichtum an. Doch vom Tod können sie sich nicht freikaufen. Sie können Gott kein Lösegeld zahlen. Der Kaufpreis für ein Leben ist zu hoch. Niemand kann so viel zahlen, um ewig leben zu können. Weise Menschen müssen ebenso sterben wie unvernünftige Narren. Alle müssen ihren Besitz für andere zurücklassen. Das Grab ist ihre ewige Heimat. Darin liegen sie für immer, auch wenn auf Erden viel Land nach ihnen benannt wurde. Denn der Mensch bleibt trotz seines Reichtums nicht am Leben, sondern muss sterben wie die Tiere. Das ist das Schicksal derer, die auf sich selbst vertrauen und sich in ihrem überheblichen Gerede gefallen. Musik. Wie Schafe werden sie in das Totenreich geführt, wo der Tod sie hüten wird. Aber schon bald werden gottesfürchtige Menschen über sie herrschen und ihre Körper werden im Grab verwesen, denn dort ist ihre Wohnung. Mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Musik. Deshalb fürchte dich nicht, wenn jemand reicher wird und sein Haus immer prachtvoller. Denn wenn er stirbt, nimmt er nichts davon mit. Sein Reichtum folgt ihm nicht ins Grab. Wenn er sich auch in diesem Leben für glücklich hält und die Welt ihn bewundert, muss er doch wie alle anderen sterben, die das Licht des Tages nicht mehr sehen. Der Mensch, stolz auf seinen großen Reichtum, erkennt nicht, dass er sterben muss wie die Tiere. Sprüche 10, Verse 27 und 28. Die Ehrfurcht vor dem Herrn verlängert das Leben, die Jahre der Gottlosen aber werden verkürzt. Das Warten der Gottesfürchtigen führt zur Freude, aber die Hoffnungen der Gottlosen werden zerschlagen. Musik. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.